Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Bei den meisten Covid-19-Patienten und Patientinnen verläuft die Krankheit mit relativ milden Symptomen. Einige erkranken aber auch schwer. Welchen Verlauf die Krankheit nehmen wird, kann laut einer Studie schon früh an zwei Typen von Abwehrzellen im Blut vorhergesehen werden. Dabei handelt es sich um sogenannte Killer-T-Zellen und um sogenannte Neutrophile. Beide Typen können Viren bzw. Bakterien abtöten. Für eine Covid-19-Therapie schlussfolgern die Forschenden deshalb, dass man zu Anfang einer Infektion versuchen könnte, die Killer-T-Zellen zu stimulieren. Die Studie wurde durchgeführt an 40 Covid-19-Patienten im chinesischen Wuhan. Daran mitgearbeitet hat unter anderem der Direktor des Instituts für Virologie der Uniklinik Essen. Es gibt aber auch Kritik an der Studie. Die untersuchte Patientenzahl sei zu gering. Man müsse den Befund an weiteren Patienten bestätigen, möglichst aus einem anderen Land, um so auch einen Beitrag der Genetik der Patienten auszuschließen. Wegen des Klimawandels werden die Bäume und Pflanzen immer früher im Jahr grün. Ein internationales Klimaforschungsteam sagt jetzt, dass der vorgezogene Frühling auch Dürren im Sommer verschlimmern könnte. Sie haben sich unter anderem den Jahrhundertsommer 2018 angesehen. In dem Jahr waren der März und April in großen Teilen Mitteleuropas viel sonniger und wärmer als sonst. Die Natur ist deshalb geradezu explodiert. Das hatte allerdings einige Nebenwirkungen. Beim Wachsen entziehen die Pflanzen dem Boden Wasser. Je üppiger, desto mehr. Das fehlt dann für die spätere Vegetation. Außerdem kann aus dem trockenen Boden kein Wasser mehr verdunsten und für Kühlung sorgen. Dementsprechend wird es heißer und noch trockener. Und wenn die vielen Pflanzen wegen der Dürre im Sommer zum Teil vertrocknen, können sie auch kein Kohlendioxid mehr binden, was wiederum den Klimawandel verstärkt. Laut den Berechnungen kann man mit dem Frühlingseffekt etwa die Hälfte der Trockenheit in Mitteleuropa im Sommer 2018 erklären. Damals wurden in den meisten Regionen die höchsten Temperaturen und die geringsten Niederschläge der vergangenen 40 Jahre gemessen. Wer Diabetes hat, muss seine Blutzuckerwerte ständig im Auge behalten. Das geht traditionell mit einem Tröpfchen Blut. Es gibt aber immer mehr nicht-invasive Methoden. Libanesische Forschende haben jetzt zum Beispiel biegsame Sensoren entwickelt, die in die Kleidung eingearbeitet werden können. Als Prototypen haben sie die flexiblen Antennen in einen Handschuh und in eine Binde für den Unterarm eingebaut. Die Sensoren senden elektromagnetische Wellen durch Haut, Muskeln und Fettschichten durch, bis in das Blut in den Venen und Arterien. Je nach Zuckergehalt ändern sich die elektrischen Eigenschaften des Blutes und die Wellen werden unterschiedlich an den Sensor zurückgeschickt. Das liefert dann wiederum Informationen über den Blutzuckerwert. Bis die speziellen Kleidungsstücke in den Gebrauch kommen, wird es aber noch dauern, sagen die Forschenden. In Zukunft könnte es dann aber auch Socken oder Halsketten geben, die den Blutzuckerspiegel messen. Der könnte dann über eine App und durchgehend beobachtet werden. Dass sich Keime, die gegen viele Antibiotika und Desinfektionsmittel resistent sind, häufig in Krankenhäusern finden, ist bekannt. Bisher hat man aber vermutet, dass die vor allem an schwer zugänglichen Stellen sind, im Waschbeckenabfluss zum Beispiel oder im Wasserhahn. Jetzt haben Forschende von der Universität Singapur nochmal genauer untersucht, an welchen Oberflächen welche Bakterien überleben und wogegen sie resistent sind. Wie angenommen, haben sie multiresistente Keime im Abfluss gefunden, aber auch an Oberflächen, die häufig gereinigt und angefasst werden. Auf den Fingerpulsmessgeräten zum Beispiel, dem Beistelltisch oder der Bettreling. Die Bakterien überleben dort nicht so lange wie an geschützten Stellen, weil dort öfter gereinigt wird, aber offensichtlich siedeln sie sich genauso oft wieder dort an. Die Forschenden sagen, häufige Desinfektion reiche nicht aus, um die multiresistenten Keime in den Griff zu bekommen. Man müsse auch andere Einflüsse berücksichtigen, zum Beispiel das Raumklima und die Durchlüftung. Ein internationales Archäologieteam hat in China das älteste bekannte Kunstwerk Ostasiens entdeckt. Es ist ein kleines Vögelchen, das aus Knochen geschnitzt wurde und geschätzt ungefähr 13.500 Jahre alt ist. Damit stammt es aus der Altsteinzeit. Laut den Forschenden zeigt der Fund, dass Menschen in Ostasien schon 8.500 Jahre früher als gedacht Tierskulpturen hergestellt haben. Das könnte auch helfen, besser zu verstehen, wie sich Kunst im Laufe der Menschheitsgeschichte entwickelt hat. Gefunden wurde das Vögelchen in der zentralchinesischen Provinz Henan. Sie liegt im Tal des Gelben Flusses. Die Region gilt als Wiege der chinesischen Zivilisation. Die ältesten bekannten Skulpturen überhaupt sind übrigens in Europa gefunden worden, zum Beispiel der Löwenmensch aus der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. Die Figur mit einem Menschenkörper und einem Löwenkopf könnte bis zu 41.000 Jahre alt sein. In London wurde offenbar eines der frühesten Theater der Stadt gefunden. Archäologen gehen davon aus, dass sie das Red Lion bei Bauarbeiten im Londoner Stadtteil Whitechapel entdeckt haben. Das Gebäude war das erste zweckgebundene Theater in der Zeit von Elisabeth I. und wurde vermutlich um 1567 erbaut. Die Schauspieltruppe im Red Lion war eine der ersten, die die Stücke des jungen William Shakespeare aufführten. Die BBC berichtet, dass bei den Ausgrabungen im Osten Londons letztes Jahr unter anderem eine rechteckige Holzstruktur gefunden wurde, umgeben von Löchern, in denen früher vermutlich die Pfosten für die Sitzgelegenheit verankert waren. Daneben wurden weitere Gebäude aus dem 15. und 16. Jahrhundert gefunden, die laut den Archäologen Teil des Gasthauses Red Lion gewesen sind. Unter den Überresten waren auch Krüge, Flaschen und Becher.
Deutschlandfunk Nova.